NDR Kultur à la carte.
Mit Claudia Christoffersen. Sie war eine Frau, die genau wusste, was sie wollte. Paula Modersohn-Becker. Ihre Bilder mit großen Köpfen, ihre Kinderporträts, ihr Stillleben mit Äpfeln, Orangen, Zitronen, ihre bunten Blumen, ihre Moorlandschaften gehören heute zum festen Bestand der Kunstgeschichte. Am 8. Februar 1876, vor 150 Jahren, wurde Paula Modersohn-Becker geboren. An die Künstlerin wollen wir heute in NDR Kultur à la carte erinnern, über ihr Leben und ihre Kunst sprechen. Mit Katja Lemke, Direktorin des Landesmuseums Hannover. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Christoffersen.
Wenn Sie, Frau Lemke, die Augen schließen und sich vorstellen, vor Ihrem inneren Auge Paula Modersohn-Beckers Bilder haben, was kommt Ihnen da entgegen?
Was mir besonders an Ihren Bildern gefällt, ist einerseits die Farbigkeit, dass sie nicht zurückhaltend ist, obwohl sie ja in einer doch eher düsteren Moorlandschaft viele Jahre gelebt hat. Aber sie hat wirklich das Leben geliebt. Und das sieht man an diesen Bildern. Und was mir außerdem ins Gedächtnis kommt, ist tatsächlich die Flächigkeit, die sie geradezu erfunden hat. Sie hat sich da ja sehr abgehoben von den anderen Künstlerinnen und Künstlern, die in Worpswede gelebt haben. Und das finde ich sehr beeindruckend, wie sie eine ganz eigene Kunst für sich entdeckt hat.
Das Landesmuseum Hannover hat eine beachtliche Sammlung von Bildern von Paula Modersohn-Becker. Wie hat sich das ergeben? Wie ist Paula Modersohn-Becker nach Hannover gekommen?
Vor allem geht das auf den Keksfabrikanten Hermann Balsen zurück, der sehr früh schon nach Worpswede gereist ist und erste Bilder dort erwarb aus ihrem Nachlass. Und die ersten beiden Bilder, die wir in unsere Sammlung bekommen haben, sind bereits 1910 inventarisiert worden. Und in der Folge haben wir weitere Bilder ebenfalls aus der Balsen-Sammlung bekommen, auch von den Kindern der Ruth und Klaus Balsen-Stiftung etwa, auch als Dauerleihgabe übernommen. Und daher haben wir heute mit insgesamt 42 Gemälden eine der größten Sammlungen weltweit. Wir in Hannover sind nach Bremen der Standort mit den meisten Bildern von Paula Modersohn-Becker.
Sie haben 2023 eine große Ausstellung auch gezeigt. Ich werde noch etwas. Paula Modersohn-Becker in Hannover. Wurde dadurch Hannover als Standort auch für die Kunst von Paula Modersohn-Becker gestärkt?
Auf jeden Fall war Hannover schon immer bekannt als ein wichtiger Standort. Und wir haben tatsächlich aus diesem Anlass alle Bilder gezeigt. Und das schöne Effekt für mich persönlich ist, dass wir nicht nur unsere 39 Gemälde zeigen konnten, sondern im Laufe der Ausstellung auch noch durch die Fritz-Behrens-Stiftung 3 weitere Bilder übergeben bekommen haben. Das heißt, wir haben jetzt einen Bestand von 42 Bildern und das ist wirklich eine ganz besondere Gruppe, die wir in unserem Haus auch sehr schätzen.
Sie haben, Frau Lemke, Musik mitgebracht, die mit Paula Modersohn-Becker irgendwie immer etwas zu tun hat oder aus ihrer Zeit stammt. Darunter sind 2 Rilke-Vertonungen. Rainer Maria Rilke, der ja auch ein erster früher Fan, kann man sagen, von Paula Modersohn-Becker war. Bei dir ist es Traut von 1897, so heißt das Gedicht von Rilke, das Alma Mahler Werfel 1910 dann vertont hat. Julie Bullian wird am Klavier begleitet von Marc Bourdeaux.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Zu Gast ist heute Katja Lemke. Wir sprechen über Paula Modersohn-Becker, die am 8. Februar 1876, vor 150 Jahren, geboren wurde. Und gerade gehört haben wir, bei dir ist es Traut, die Vertonung eines Gedichts von Rilke, das er 1897 veröffentlicht hat. Frau Lemke, eine besondere Vertonung.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, dass Alma Mahler überhaupt komponiert hat. Und sie hatte ein großes Talent, das man auch frühzeitig entdeckt hat. Und dann heiratete sie aber den berühmten Gustav Mahler und musste dann versprechen, dieses Talent sein zu lassen. Und das finde ich so interessant, gerade als Antipodin zu Paula Modersohn-Becker, die selber immer nach Freiheit gestrebt hat und die Otto Modersohn geheiratet hat, eigentlich um frei zu werden, nämlich frei von finanziellen Nöten, die damals anstanden. Und insofern finde ich diese beiden Damen so wunderbar als Gegenpole der Zeit.
1897, in diesem Jahr, kommt die junge 23-jährige Paula ja auch erstmals nach Worpswede. Sie haben den Namen Worpswede jetzt schon genannt. Das war damals nur ein kurzer Sommerausflug, weil sie ihr Lehrerinnenexamen bestanden hatte und die Eltern wollten dann gerne mit ihr einen Ausflug machen. Das war also die erste Begegnung in Worpswede. Was fand sie Paula damals in Worpswede vor? Was sieht sie da? Was ist das für eine Landschaft?
Sie hat auf der einen Seite das Licht gesehen. Das ist auch das, was in ihren Tagebüchern, in den Briefen deutlich wird. Sie war fasziniert von der Natur, von dieser nicht unberührten Natur. Das kann man gar nicht sagen. Es war eine Naturlandschaft und eine auch Kulturlandschaft, weil man dort Torf geholt hat. Es gab also die Torfbauern, die das Land bestellt haben. Aber es gab dann eben diese kleine Künstlerkolonie. Und diese Verbindung von Licht, Natur, und dann eben auch dieser kleinen Gruppe von Menschen, die sich dahin zurückgezogen hatten und ja, so eine kleine Kommune gebildet haben, das muss sie absolut fasziniert haben. Und da, man merkt auch tatsächlich in ihren Berichten, dass das dann der große Traum war, nach Worpswede zu ziehen. Und was ich eben auch sehr interessant finde, ist in diesem Zusammenhang, die Eltern sind mit ihr dahin gefahren und haben dann nachher die 22-Jährige auch dorthin ziehen lassen. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Als Eltern, ja, eine junge Frau alleine, ohne Mann, geht in so eine Künstlerkolonie aufs Land. Also ich finde das unglaublich freizügig von den Eltern und unglaublich mutig von Paula Modersohn, noch damals noch nicht Modersohn-Becker, sondern von Paula Becker.
Ja, sowieso habe ich gedacht, die Eltern waren eigentlich ziemlich liberal und progressiv. Sie haben die Tochter, ich glaube mit 16, nach England zu den Verwandten geschickt, um Englisch sprechen zu lernen. Und immer haben sie auch flankiert ihre Leidenschaften, haben ihr Kunstunterricht ermöglicht. 1899 passiert dann etwas Desaströses. Die Künstler von Worpswede dürfen ausstellen in der Bremer Kunsthalle. Aber dann passierte etwas.
Ja, es ist so, dass es sogar die Künstlerinnen von Worpswede waren, nämlich neben ihr auch die Clara Westhoff, ihre beste Freundin. Und sie wurden wirklich verrissen. Also der damalige Bremer Kurier hat sie in Grund und Boden geschrieben. Und das hat dann dazu geführt, dass Paula Modersohn-Becker, damals noch nicht Modersohn, damals noch Paula Becker, dass die junge Frau große Probleme hatte, diese Werke jemandem anderen zu zeigen und auch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist etwas, was wirklich durchschlagend ist. Das sieht man bis auch in ihren Nachlass hinein, dass Otto Modersohn teilweise ganz überrascht war, was er dann später von seiner Frau in ihrem Atelier vorfand und vorher nie gesehen hat. Also sie war sehr zurückhaltend und das geht sicherlich auch auf dieses traumatische Erlebnis zurück.
Aber trotzdem hatte sie auch Tatkraft, wie ja immer eigentlich in ihrem Leben, und hat dann den Entschluss gefasst, nach Paris zu fahren. Das hat sie gemacht. Sehr atmosphärisch wird davon berichtet in der Silvesternacht 1899. Es war ein sehr vehementer Entschluss, kann man doch so sagen.
Das war für sie ein ganz großer Traum, der in Erfüllung ging. Und wie Sie das auch gerade beschrieben haben, sie setzt sich in den Nachtzug in der Silvesternacht. Also das war schon richtig inszeniert geradezu. Die Familie, die sie dann auch zum Bahnhof geleitet. Und es war der Aufbruch in eine neue Welt, in eine neue Epoche. Man darf ja nicht vergessen, es war ja auch die Nacht, in der ein neues Jahrhundert begann. Von 1899 auf 1900. Und es gab dann in Paris die große Jahrhundertausstellung, die sie mit Clara Westhoff auch gemeinsam besuchte. Das war für sie einfach, wir würden heute sagen, so eine Art Coming Out als jetzt richtig vollständige Künstlerin. Und in Paris ist sie dann ja in die Museen gegangen, hat auch wieder Unterricht genommen, hat sich sehr beeinflussen lassen, auch durch die verschiedenen Strömungen, und ist so richtig aufgelebt als Künstlerin.
Aus dieser Zeit kommt die nächste Musik. Puccinis Oper Tosca wurde am 14. Januar 1900 nicht in Paris, in Rom uraufgeführt. E luce van le stelle, und es leuchteten die Sterne. War Paris für Paula ein Lichtblick?
Absolut. Also das war für sie eine wunderbare Zeit, die erste Begegnung, die ja auch dazu geführt hat, dass sie immer wieder den Drang hatte, hinzufahren. Und interessant finde ich eben gerade dieses Stück von Puccini, weil es wirklich noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, im Geiste. Und da sieht man auch wieder die beiden Strömungen, die da gleichzeitig waren. Auf der einen Seite die Maler, die in die Zukunft schauten, die im Grunde schon in die Richtung des Kubismus gingen, und dann doch der ältere Puccini, der noch in der Musik des 19. Jahrhunderts stärker verhaftet war.
Passo sfiorava la rena.
Jonas Kaufmann wurde hier begleitet von den Prager Philharmonikern unter der Leitung von Marco Armiliato. Ja, Paula ist in Paris, 1900. Sie haben es schon angedeutet, sie erlebt eine pulsierende Metropole. Die Weltausstellung findet statt. Paris ist auch vollständig dominiert von den Zeichen der Zeit, natürlich Technik, Industrialisierung, Maschinen und Paula trifft Künstler. Das komplette Gegenmodell eigentlich zu Worpswede.
Künstler hat sie in Worpswede ja auch getroffen, aber die Künstler, die dort sich niedergelassen hatten, waren doch noch sehr stark in den alten Traditionen verhangen. Und das hat sie selber schon auch gespürt. Also der Unterschied, der muss enorm gewesen sein. Das Licht übrigens war auch anders in Paris, wobei sie dann auch schreibt, dass das Licht des Nordens ihr besser gefiel. Also sie hatte durchaus auch Sehnsucht, Heimatgefühl in Worpswede. Aber auf der anderen Seite diese Möglichkeiten, große Museen zu besuchen, den Louvre, sich mit anderen Kollegen zu treffen und auch über Dinge auszutauschen, die neu waren. Also sie war ein großer Fan von Cézanne, das kommt immer wieder heraus. Also gerade
die
auch
Stillleben oder die Orangen und Zitronen, das nimmt sie ja alles, absorbiert sie ja wahnsinnig.
Absolut. Also ich finde gerade Cézanne in den Stillleben kommt der so richtig zum Tragen. Also da merkt man, wer ihr Vorbild gewesen ist. Und auch noch in den letzten Monaten ihres Lebens, als sie dann hochschwanger war, wäre sie so gern nach Paris gereist, um sich noch eine Cézanne-Ausstellung anzuschauen. Also da merkt man, da war eine ganz besondere Verbundenheit.
Ja, Paris wird für Paula ein zentraler Ort. Insgesamt 4-mal in ihrem Leben ist sie ja dort gewesen. Und sie geht ins Museum mit großem Vergnügen immer wieder. Das A und O ist für mich der Louvre. Ein Satz von Paula Modersohn-Becker, der geht da noch weiter. Dort kann man seine Seele nach Herzenslust baden. Das scheint mir das einzige Ding in Paris zu sein, ohne Haken. Das sagt sie also gleich im Januar 1900. Ich habe mich gefragt, also doch ohne Haken, was waren denn so die Haken? Vielleicht auch in ihrem Leben.
Ja, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, gab es gar nicht so viele Haken, weil sie ein Mensch war, den man eigentlich heute nur als Glückskind bezeichnen kann. Die Eltern haben sie gefördert von Anfang an, schon als junges Mädchen, als erkennbar war, dass sie ein Talent hatte, hat man ihr ermöglicht, Zeichenkurse zu belegen. Sie ist nach Berlin gefahren, hat sich dort ausbilden lassen. Und man könnte jetzt eigentlich überspitzt sagen, sie hat nie arbeiten müssen. Also nie für Geld arbeiten müssen. Sie hat natürlich gearbeitet, aber dass das auch damals so akzeptiert wurde, als junge Frau nicht sich den Handarbeiten hinzugeben und dem Kochen und so weiter. Also insofern war sie sehr, sehr, kann man sagen, behütet und gleichzeitig eben auch sehr beschützt und unterstützt von den Eltern. Und als sie dann später heiratet, dann hat praktisch Otto Modersohn diese Rolle übernommen. Das heißt also auch, ihr überhaupt diese Reise nach Paris zu ermöglichen, das war schon etwas Besonderes. Aber natürlich war es auch so, dass sie in Paris eben auch weg war, raus aus dem Schoß der Familie, Heimweh hatte, zwar mit Clara Westhoff zusammen war, aber durchaus auch dann ziemlich alleine, also relativ vereinzelt zunächst mal war, bis dann eben später auch die verschiedenen Bekanntschaften dazu kamen.
Die Eltern haben ihr viel ermöglicht. Trotzdem hatte ich so den Eindruck bei der Beschäftigung, der Vater hatte auch immer so seine skeptischen Zweifel, ob eine Frau zu der Zeit tatsächlich alleinständig als Künstlerin sich etablieren kann, konnte. Wie gesagt, Lehrerinnenseminar hat sie abgeschlossen, dann Kochkurse sollte sie dann auch noch besuchen, als sie dann mit Otto Modersohn verheiratet war. Also es war immer eine Skepsis auch da in Paris, sie sagen es, ganz neue Welt, eigenständig losgelöst und sie geht ins Museum. Sie haben, Frau Lemke, gerade auch über diese Zeit einen Aufsatz geschrieben. Als Ägyptologin und als Archäologin hat sie die Phase interessiert, in der Paula in die ägyptische Sammlung des Louvre gegangen ist. Was hat sie da gemacht? Was sind das für Figuren, die daraus auch in ihre Kunst reingegangen sind?
Bei dem zweiten Paris-Aufenthalt ist sie mit einem Skizzenblock durch den Louvre gegangen und insbesondere hat sie in diesem Jahr die Antike für sich entdeckt. Sie hat sich die angeschaut und hat überlegt, was sie für sich wiederum verwenden kann. Ich bin selber mit dem Fotoapparat durch den Louvre gegangen und habe versucht, die Positionen einzunehmen, aus der Paula Modersohn-Becker die Zeichnungen angefertigt hat. Und das war gar nicht so einfach, denn sie hat nicht die Positionen eingenommen, die ein Ägyptologe einnehmen würde, denn die ägyptische Plastik ist streng auf Frontalansicht ausgerichtet. Das heißt, man steht direkt davor. Paula Modersohn-Becker hat sich aber immer so schräg gestellt. Und das ist dann heute gar nicht so einfach nachzuvollziehen, wenn die Objekte in Vitrinen sich befinden. Also von daher war es eben interessant zu sehen, was hat sie denn an diesen Stücken interessiert? Es war eben nicht das Ägyptische, sondern es war vielmehr das, was die ägyptischen Künstler weggelassen haben, also die Reduktion. Ein Beispiel finde ich da immer ganz schlagend. Sie hat einen Apisstier gezeichnet, wo man sich fragen könnte, was will sie mit so einem Stier? Und mir ist das dann klar geworden, als ich selber davor stand. Denn dieser Stier hat zwischen seinem Körper und der Basis so einen Steg, was dazu führt, dass man von diesem Apisstier eigentlich immer nur zwei Läufe sieht. Also entweder die linken Läufe oder die rechten Läufe. Und das ist das, was sie fasziniert hat. Das wurde mir dann sofort klar, ne? Also normalerweise würde man ein Tier immer mit vier Beinen malen. Aber es sind dann eben Tiere plötzlich entstanden, die haben nur noch zwei Beine oder drei Beine. Und das ist eine Idee gewesen, die ihr da gekommen ist.
Also ich hatte auch den Eindruck, wenn sie dann den Stier haben sie jetzt beschrieben, wenn sie die Mumien zeichnet, dass da sehr viel, Sie haben jetzt schon auch das Wort Reduktion gesagt, sehr viel reduziert, sehr viel vereinfacht. Ist das im Grunde auch so das Detail, das sie dann aufnimmt in ihre Gesichter, in ihre Formen, in ihre Figuren?
Ja, die Reduzierung des Details, aber auch die Reduktion des Bildraums. Sie haben jetzt gerade die Mumienporträts angesprochen, eine Gattung, die zu Beginn der römischen Kaiserzeit, also im frühen ersten Jahrhundert nach Christus in Ägypten entstand und eine wunderbare Verbindung ist zwischen den ägyptischen Traditionen einerseits und der römischen Kunst andererseits. Sehr lebensnahe Bilder, die uns da entgegenblicken, die aber wiederum keinen Bildraum haben, keine Tiefe. Und das ist etwas, was auch die Porträts von Paula Modersohn-Becker auszeichnet. Vielfach nutzt sie übrigens als Bildraum dann einfach ihre Atelierwand. Also sie stellt Kinder oder andere Modelle vor diese Wand. Und das kann man daran erkennen, dass diese Atelierwand unten blau war und oben grün. Und wenn man mal drauf achtet, dann sieht man in sehr vielen Bildern genau diese beiden Farben, die dann durch einen roten Strich getrennt sind. Und damit klar, dass es immer wieder dieselbe Räumlichkeit ist. Also diese Tiefe, die vorher auch immer so wichtig war, die Tiefe des Bildraums, die hat sie vernachlässigt, bewusst vernachlässigt, bewusst reduziert. Und das ist auch etwas, was sie sicher durch diese ägyptischen Mumienporträts gelernt hat.
Aber ist das nicht erstaunlich? Also ich finde es auch erstaunlich, wenn eine Ägyptologin sich mit dieser Perspektive mal diese Bilder dann auch anschaut.
Für mich war das hochinteressant, weil ich es natürlich dann aus einer ganz anderen Brille tue. Ich sage das auch ganz ehrlich, auch anders als ein Tourist das täte. Also als Tourist geht man in den Louvre und guckt sich die 100 berühmtesten Meisterwerke an. Das hat aber Paula Modersohn-Becker nicht gemacht. Also das ist schon mal das Erste, was interessant ist. Sie hat nicht die berühmtesten Stücke der ägyptischen Sammlung gezeichnet, sondern sie hat eben Stücke gezeichnet, die sie irgendwie interessierten, die sie ansprangen. Dann ist auch interessant, dass sie eigentlich anders als in der Zeit üblich sich nicht so sehr für das Neue Reich interessierte. Also die schöne Kunst von Tutanchamun gab es damals noch nicht. Also der Schatz war noch nicht gefunden. Aber wir kennen ja auch eben andere Darstellungen dieser schönen Zeit des Neuen Reichs, die auch uns heute so anspricht. Aber sie suchte das Archaische. Sie hat also vor allen Dingen Werke des Alten Reichs skizziert und auch da wieder ganz interessant ist da, dass sie die Werke ausgewählt hat, offensichtlich, weil es Künstler waren, die auch die Reduktion anstrebten. Und insofern hat sie da eine gewisse Seelenverwandtschaft offenbar gefunden.
Noch einmal Rilke, sein Gedicht Liebe von 1904 hat Alban Berg in seinen Jugendliedern vertont. Sie haben sich die Version mit Jesse Norman gewünscht. Gibt es dafür einen Grund?
Also ich bin ein ganz großer Fan von Jesse Norman, muss ich sagen, und bin früher viel zu ihren Konzerten gereist, soweit es möglich war. Also von daher freue ich mich sehr, sie jetzt wieder zu hören.
Liebe, das ist bei Paula Modersohn-Becker ein kompliziertes Thema. Verheiratet ist sie seit Mai 1901 mit Otto Modersohn, eher unglücklich als glücklich. Immer wieder taucht Rilke auf, den sie ja auch porträtiert hat, 1906. Porträt des Rainer Maria Rilke heißt das Bild. Ein Bild, das Rilke selbst wohl nicht gefallen hat, mit dem er sich unwohl fühlte. Die Porträtsitzungen hat er irgendwann abgesagt. War er zu eitel? Was war da los mit diesem Bild?
Ja, was er nun direkt an diesem Bild nicht mochte, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist so, dass Rilke eigentlich Paula Modersohn-Becker sehr geschätzt hat. Und er auch einer der Ersten war, der überhaupt mal ein Bild von ihr erworben hat. Also sie hat im Grunde Zeit ihres Lebens praktisch nichts verkauft. Und das war eben auch einer der Gründe, warum sie abhängig war. Zunächst finanziell abhängig von der Familie, von dem Vater und der Mutter. Die Mutter hat sie da mehr unterstützt als der Vater. Sie haben sie eben auch schon angedeutet. Der hat sie doch sehr stark kritisiert, auch in ihrer Künstlerschaft kritisiert. Rilke dagegen war eben der andere Pol. Er gemeinsam auch mit Bernhard Höttger, den sie dann relativ spät, 1906, kennenlernte. Die beiden haben sie bestärkt in ihrer Künstlerschaft und haben erkannt, was in ihr steckt und dass sie vor allen Dingen eben ausbrach, also aus den bekannten engen Strukturen, und haben ihr da doch Mut zugesprochen.
Rilke hat zu ihrem Nachruhm beigetragen, kann man bestimmt sagen, wie eben auch Bernhard Höttger. Welche Rolle spielte Bernhard Höttger, der ja auch in Ihrem Museum in der Sammlung eine ja ziemlich präsente Rolle spielt? Anbetung heißt eine riesige Skulptur, die seinerzeit angefertigt worden ist für die Familie Balsen. Das habe ich herausgefunden. Aber was hat der Höttger, was spielt er für eine Rolle?
Bernhard Höttger hat eine wichtige Rolle, auch wenn er Paula Modersohn-Becker erst 1906 in Paris kennenlernte. Aber er und seine Frau Lee haben sie sehr unterstützt. Und offensichtlich hatte sie zu ihm auch ein großes Vertrauen, denn sie hat ihm ihre Werke gezeigt. Und wir wissen aus einem Brief, den sie ihm dann geschrieben hat nach dem Besuch, dass er offensichtlich sich positiv darüber geäußert hat. Und das war sie gar nicht unbedingt gewöhnt. Denn sowohl ihr Vater, ich sagte es bereits, hat sie stark kritisiert, auch ihr eigener Mann, Otto Modersohn, der immer sehr ihre Farbe geschätzt hat, aber diese klobige Form, das war nicht seins. Und das hat eben dazu geführt, dass sie sich doch sehr zurückgehalten hat mit der Präsentation, auch sogar im engsten Freundeskreis. Und da spielt eben Höttger eine wichtige Rolle, weil er doch eine andere Haltung eingenommen hat und sie bestärkt hat.
Ja, sie war ganz happy, als er plötzlich in ihrem Atelier auftrat und dann sich so begeistert über ihre Werke geäußert hat. Höttger war nicht ganz unumstritten im Nationalsozialismus. Seine Werke galten dann irgendwann als entartet. Er hat dann aber auch probiert, sich den Nationalsozialisten irgendwie noch, ich sage jetzt in Anführungszeichen, anzubiedern. Das klappte aber dann auch nicht. Die Rolle von Paula Modersohn-Becker ist ja auch ambivalent. Also einerseits galten ihre Bilder als entartet, früh expressionistisch, das passte nicht in die Zeit der Nationalsozialisten. Auf der anderen Seite hat man ihre Bilder auch instrumentalisiert, konnte das auch tun. Zum Beispiel ihre Mutterschaftsdarstellungen oder ihre sehr ja bäuerlichen Darstellungen vom bäuerlichen Landleben. Was hat es mit diesen Bildern und auch mit der Ambivalenz auf sich?
Zunächst einmal ist es ja interessant, sich einmal diese Künstlerkolonie in Worpswede in Gänze anzuschauen und die Entwicklung, die sie genommen haben. Wir haben auf der einen Seite Bernhard Höttger, der sich doch, kann man sagen, zum Völkischen und zum Nationalsozialismus hingezogen fühlte. Und auf der anderen Seite Heinrich Vogeler, der genau das Gegenteil verkörperte, der nämlich im Ersten Weltkrieg war, anschließend Pazifist wurde und Kommunist war. Er hat also zunächst so eine kommunistische Kommune in seinem Barkenhof eingerichtet. Das war sozusagen die Nachfolge dieser ersten Künstlerkolonie und ist dann später auch ins Exil gegangen nach Russland und dort gestorben. Also wir sehen quasi, wie diese Gruppe auseinanderbricht und in zwei Extreme geht. Wohin Paula gegangen wäre, ist natürlich schwierig heute zu sagen. Sie war sehr bodenständig auf jeden Fall, aber ich sehe sie eigentlich nicht in einer Art wie Höttger derartig dem Völkischen zugewandt und dann als Nationalsozialistin kann ich sie nicht sehen, weil sie dafür auch zu freiheitsliebend, zu unabhängig war. Und der Nationalsozialismus hat ja dazu geführt, dass die Kunst instrumentalisiert wurde und reglementiert wurde und das kann ihr eigentlich überhaupt nicht gefallen haben. Es ist eben interessant zu sehen, was mit ihren Bildern passiert. Sie haben es angedeutet. Es gibt auf der einen Seite Bilder, die die Nationalsozialisten für sich verwenden, in dem Sinne, dass sie etwas in ihnen sehen, was sie eigentlich gar nicht darstellen wollte. Sie ist in die Armenhäuser gegangen, unter anderem auch deshalb, weil es dort günstige Modelle gab, muss man ehrlich sagen. Ja, es ging also nicht nur alleine darum, jetzt die Armenhäusler zu zeichnen, aber sie wollte eben auch nicht viel Geld ausgeben, das war das eine. Und das andere war, sie wollte eben auch an dem Leben teilnehmen. Ihr waren Menschen wichtig. Und dabei ging es eben nicht darum, Porträts zu machen von irgendwelchen wohlgeborenen Herrschaften, sondern eben zu sagen, sie will die Menschen so, wie sie sind, so wie sie dort auf dem Land leben, darstellen. Aber das war ein ganz anderer Ansatz, als er später im Nationalsozialismus dann verfolgt wurde.
Vielleicht können wir an dieser Stelle unbedingt auch auf die Frage eingehen, mit der Sie sich ja seit Jahren auch in Ihrem Haus beschäftigen, mit der Provenienzforschung. Eine große Rolle spielt die in Ihrem Haus mit vielen Facetten. Das Landesmuseum in Hannover, das muss man wirklich sagen, hat sich sehr früh auch diesen Fragen gestellt. Heißt, immer wieder die Frage im Hintergrund, wo kommt das her, was in dem Museum gesammelt wurde, was dort zu sehen ist. Da steckt ja auch immer wieder dann bei diesen ganzen Bildern und Exponaten eine komplizierte Eigentumsgeschichte hinter.
In der Tat. Also das ist auch etwas, was uns sehr wichtig ist, dass wir uns dieser Frage stellen. Ich möchte vielleicht kurz auch auf vier Bilder von Paula Modersohn-Becker zu sprechen kommen, die leider nicht mehr bei uns sind, weil sie als entartet galten und dann unter den Nationalsozialisten entzogen wurden. Heute befinden sie sich in anderen Sammlungen, etwa in Basel oder in München. Also es sind Objekte, es sind Gemälde, die immer noch oder gerade heute als besonders herausragend gelten, sonst wären sie auch nicht in so großen Sammlungen gelandet. Aber es ist natürlich schmerzhaft zu sehen, dass die ursprünglich einmal bei uns waren. Und das hat eben auch dann der Nationalsozialismus zur Folge gehabt. Es sind zwei ihrer Werke auch in dieser berühmten entarteten Kunstausstellung 1937 gezeigt worden. Da sieht man also, dass sie durchaus mit ihrer Kunst angeeckt hat. Also die Nazis sie eben nur, wenn überhaupt, zum Teil verstanden haben oder verstehen wollten. Was ich aber wichtig finde, ist eben grundsätzlich erstmal, was unsere Sammlung der Gemälde von Paula Modersohn-Becker angeht, festzustellen, wir haben in dem Fall gar keine Probleme mit der Provenienzforschung, da wir vor allem unsere Gemälde aus der Sammlung von Hermann Balsen haben. Das ist also unser größter Grundstock von ihm bzw. seinen Nachkommen. Denen verdanken wir eben diese sehr große Sammlung. Auch die, die wir jetzt durch die Fritz-Behrendt-Stiftung vor wenigen Jahren erworben haben. Ist also überhaupt kein Problem mit der Provenienz. Aber in der Tat gibt es natürlich andere Werke, die sich bei uns im Haus befinden, wo wir das durchaus sehen. Wir haben zum Beispiel vor wenigen Jahren ein Gemälde von Lovis Corinth erworben und dieses Gemälde ist restituiert worden. Also wir haben es aus dem Kunsthandel bekommen. Aber es hat eben eine Geschichte, die uns wichtig ist, die wir immer auch erzählen wollen. Nicht nur, dass es ein schönes Bacchanale ist, also eine Szene am Isarstrand am Ende des 19. Jahrhunderts, also praktisch zeitgleich jetzt zum Leben von Paula Modersohn-Becker, die Lovis Corinth so aufgefangen hat, wo offensichtlich eine junge Künstlergruppe auch sehr wenig bekleidet miteinander tanzt und sich vergnügt. Dieses Bild hat aber eine ganz traurige Geschichte, weil es einer jüdischen Familie gehörte, die in Berlin-Wilmersdorf wohnte. Wir wissen auch, wo sogar. Also das Haus steht noch. Wir haben vor kurzem einen Stolperstein dort verlegt, um daran zu erinnern. Diese Familie hat ein ganz ähnliches Schicksal wie die Familie von Anne Frank. Sie sind dann zunächst mal nach Amsterdam gegangen, sind dort aber dann 1944 aufgeflogen in ihrem Versteck. Die Kinder sind sofort nach Auschwitz gekommen und dort vergast worden. Und der Mann, Salomon, und seine Frau, sie sind beide in Konzentrationslagern gelandet. Er ist dann schließlich im Frühjahr 1945 in Bergen-Belsen verstorben an den Folgen dieser Inhaftierung. Und nur die Frau hat überlebt, ist nach Amerika gegangen und hat dann eben einen Prozess angestrebt, um auch dieses Bild wieder zurückzubekommen, beziehungsweise ihre Familie, ihre Nachkommen haben dieses getan. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir diese Geschichte dieses eigentlich so feuchtfröhlichen Bildes immer miterzählen.
The Unanswered Question von Charles Ives aus dem Jahr 1906 hier mit dem NDR Elbphilharmonieorchester unter der Leitung von Alan Gilbert. Die Provenienzforschung, darüber haben wir gesprochen, ist ein großes Thema, verbunden bestimmt auch mit sehr viel Arbeit und sicherlich auch mit sehr vielen ungeklärten Fragen. The Unanswered Question von Charles Ives aus dem Jahr 1906 ist ja auch ein wichtiges Jahr bei Paula Modersohn-Becker. Auch wieder mit vielen offenen Fragen, aber eben auch mit vielen Werken, die in dieser Zeit entstehen. Sie ist in Paris.
Sie ist in Paris, ein viertes und wie wir heute wissen, letztes Mal. Aber ein Aufbruch, der anders war als die Reisen, die sie zuvor gemacht hat, denn sie will sich eigentlich von Otto Modersohn trennen. Es ist eine Trennungsreise, es ist ein Aufbruch in eine neue, selbstbestimmte Zeit. Und das hat sich eben vor allen Dingen auch darin gezeigt, dass sie in ihrer Kunst nochmal unglaublich produktiv geworden ist. Sie hat sich auch sehr viele Ausstellungen angeguckt. Vor allen Dingen Gauguin hat sie in dieser Zeit sehr beeindruckt. Und das sieht man eben in diesen späten Werken 1906, 1907. Die Produktivität mit rund 80 Werken, die allein in dieser Zeit entstanden sind, zeigt schon, sie brannte. Sie brannte und wollte eben etwas werden. So haben wir sie ja auch vorhin schon zitiert. Also sie hat wirklich gemerkt, da passiert gerade etwas. Und man nennt ja auch ihre Bilder, die in dieser Zeit entstanden sind, finde ich zu Recht protokubistisch. Das erste kubistische Werk von Pablo Picasso ist 1909 entstanden, aber sie war auf dem Weg dahin. Und deswegen finde ich es auch durchaus richtig, wenn man sie als weiblichen Picasso bezeichnet. Das ist im Jahr 1906 passiert. Da hat sie sich eben auch in diese Richtung deutlich entwickelt.
Es ist ja in dieser Zeit auch noch ein anderes Bild entstanden, das dann sehr die Kunstwelt umgekrempelt hat. Ihr weiblicher Selbstakt von 1906. Unfassbar, was sie da gewagt hat. Also erstmals eine Frau, die sich schwanger malt. Und wie ist das gedeutet worden damals? Ist das, also damals 1906 wahrscheinlich noch nicht so gesehen worden, aber im Nachhinein ja schon durchaus.
Ja, man muss vielleicht mal weiter zurückgehen. Nackte Frauen im Mittelalter, da gab es eigentlich nicht viele. Da gab es nur eine, nämlich die Eva. Die durfte so gemalt werden. Und es ging dann weiter in der Kunstgeschichte, dass man so langsam sich öffnete, aber in der Regel auch eher so mythologische Figuren, Figuren, die aus verschiedenen Religionen stammen. Da konnte man dann so mal auch nackte Frauen darstellen. Dann kennen wir von Goya diese Revolution, wie er dann plötzlich diese nackte Marquesa malt. Also das waren aber alles Dinge, die immer schon für Aufsehen gesorgt haben. Aber eine Künstlerin, die sich selber nackt malt, das war absolut neu. Also das war etwas, was auch viel mit dem Selbstverständnis ihres Körpers zu tun hat. Es gibt da übrigens ganz schöne Zeichnungen, auch so ein Skizzenbuch, die sie zeigen, wie sie so, wo sie sich selbst darstellt, wie sie morgens immer ihre Körperübungen macht. Ja? Und das ist auch ganz interessant zu sehen. Auch Otto Modersohn hat sie dabei gezeichnet, ja, wie sie selbst sich sieht und wie sie gesehen wurde. Also die Körperlichkeit spielte für sie eine ganz wichtige Rolle.
Ja, also 1906 eben dieser Selbstakt und es passiert dann eben auch so viel. Also sie malt sehr viel und sie ist in Paris. Dann kommt Otto Modersohn, der einige Male versucht hatte, sie wieder zurück nach Worpswede zu holen. Er schafft es aber in diesem Jahr. Sie gehen also zusammen gemeinsam zurück nach Worpswede. Tatsächlich wird sie dann endlich schwanger und bekommt am 2. November ein Kind. Die Tochter Mathilde wird geboren und 18 Tage später bekommt sie eine Embolie und verstirbt daran und ist so jung noch. 31 Jahre ist sie alt. Alle waren geschockt, aber Rilke hat es im Nachhinein, würde ich sagen, auch sehr berührt und er hat ein Requiem geschrieben, das eben, wie ich finde, auch sehr konkret ihre Kunst beschreibt. Also da heißt es, denn das verstandest du die vollen Früchte, die legtest du auf Schalen vor dich hin und wogst mit Farben ihre Schwere auf, und so wie Früchte sahst du auch die Frauen und sahst die Kinder so von innen her getrieben in die Formen ihres Daseins. Also das ist nur eine kurze Sequenz hier. Das ist doch genau ihre Kunst.
Ich finde, das ist wunderbar ausgedrückt und man merkt, dass er ihr nahe war und ihrer Kunst nahe war. Also das pralle Leben, ja, das sie immer wieder darstellt und eben auch in ihren Stillleben so zum Ausdruck kommt. Stillleben sind ja häufig nicht so im Fokus dessen, was so auch Besucherinnen und Besucher sich anschauen. Aber man merkt bei uns in der Sammlung, dass sie davor stehen bleiben und wirklich fasziniert sind von der Farbigkeit und von der Expressivität, die sie haben.
Mein Leben ist ein kurzes, intensives Fest, hat sie gesagt. Und Sie haben sich, Frau Lemke, den spanischen Tanz Nummer 1 aus La Vida Breve, das kurze Leben, von Manuel de Falla gewünscht. Hier mit Janine Jansen und Antonio Papano. Frau Lemke, wir haben in dieser Stunde jetzt intensiv über die Künstlerin Paula Modersohn-Becker gesprochen. Sie haben eine fantastische Sammlung in Ihrem Museum. Man kann die Bilder also angucken. Nicht nur Paula Modersohn-Becker, auch Korinth und so weiter. Es ist wirklich wunderschön und man kann sich mit viel Ruhe auch vor diese Bilder stellen und sie angucken. Ich habe mich gefragt, Paula Modersohn-Becker heute, kann sie, was würden Sie sagen, kann sie so etwas sein wie ein Vorbild, ein Role Model für die Kunst, für junge Frauen, für Künstlerinnen?
In ihrer Zeit war sie absolut ungewöhnlich. Einerseits, ich hatte es schon gesagt, weil sie so ein Glückskind war, weil sie so getragen wurde, erst durch ihre Eltern, dann später von dem auch sehr freizügigen, muss man sagen, Otto Modersohn, der sie ja auch dreimal nach Paris reisen lässt und das unbegleitet durch ihn selber. Also das war schon in der Zeit sehr, sehr ungewöhnlich. Er hat ihr offensichtlich großes Vertrauen geschenkt. Heute würde ich sagen, ist sie ja auch das, was wir uns von jungen Frauen oder für junge Frauen wünschen, dass sie eben auch diese Eigenständigkeit haben, dass sie wissen, was sie wollen, diese Zielstrebigkeit, dass sie auch Vertrauen in ihre eigene Kraft, in ihre eigene Fähigkeit. Das finde ich auch wunderbar. Sie hat zwar auf der anderen Seite diese Zweifler in ihrer Umgebung gehabt, ihren Vater, den Mann, die alle sagten, naja, das ist alles doch ein bisschen holzschnittartig, zu klobig, was du hier machst. Aber nichtsdestotrotz, sie hat dran geglaubt. Und so haben wir ja damals auch unsere Ausstellung genannt, ich werde noch etwas. Sie wusste, da ist was dran in ihrer Kunst, was andere noch mal positiv sehen würden.
Ein guter Schluss für diese Sendung, würde ich sagen. Katja Lemke, Direktorin des Landesmuseums Hannover, vielen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gerne. Vielen Dank für dieses Geburtstagsgeschenk.
Ja, und an dieser Stelle verabschiedet sich Claudia Christoffersen.